Deutschlandfunk. Campus und Karriere.
Mit Thekla Jahn. Wie geht es Kindern einen Tag vor Weihnachten? Heute Morgen hat die Psychologin Katrin Glatz-Brubak hier bei uns im Deutschlandfunk die Situation der Kinder im Flüchtlingslager Karatepe auf Lesbos beklagt. Die Bedingungen dort seien entsetzlich und unwürdig, Hilfsangebote nicht ausreichend. Wir wollen heute bei Campus und Karriere nachfragen, was Mentorenprogramme bringen, die es in Deutschland für Geflüchtete gibt und wie geflüchtete Akademiker und Akademikerinnen fit für den Arbeitsmarkt werden. Außerdem beschäftigen uns die Folgen des Brexits auf Forscher und Studierende. Wir sprechen mit einer 20-Jährigen, die Weihnachten bei ihrer Familie in Deutschland verbringt, aber nicht weiß, wann sie zurück an ihre Universität in New York kann. Vor gut 5 Jahren kamen sehr viele Geflüchtete nach Deutschland, fast 1 Million in einem Jahr. Und viele Menschen haben geholfen, ihnen einen Platz in unserer Gesellschaft zu geben. In kürzester Zeit gingen die unterschiedlichsten Integrationsprojekte an den Start, darunter auch sogenannte Mentorenprogramme, also Programme, die Geflüchtete mit Deutschen zusammenbringen, um sie so im Alltag bei Behördengängen, der Suche nach Ausbildung und Arbeit zu unterstützen. Die Idee ist gut, aber wie sieht es in der Praxis aus? Was bringen solche Programme für die Geflüchteten und zum Beispiel auch für ihre Integration auf dem hiesigen Arbeitsmarkt? Der Frage ist das Deutsche Institut für Wirtschaftsforschung in Berlin nachgegangen. Federführend an der Studie beteiligt war Magdalena Krieger. Schönen guten Tag, Frau Krieger.
Schönen guten Tag.
Es gibt ja ganz unterschiedliche Arten von Mentorenprogrammen, initiiert von Hilfsorganisationen, Flüchtlingsräten, den Kirchen, den Städten und Gemeinden, verschiedenen Stiftungen. Welche Mentorenprogramme haben Sie sich für Ihre Studie angeschaut?
Die Mentorenprogramme variieren sehr stark in ihrer Ausrichtung. Es gibt eben die Mentorenprogramme, die vor allen Dingen darauf angelegt sind, Geflüchteten bei Behördengängen oder beim Briefverkehr zu unterstützen. Das Programm, das bei uns im Vordergrund stand, das von Start with a Friend arrangiert und organisiert wird, das ist vor allen Dingen auf den freundschaftlichen Kontakt der beiden Tandempartner ausgerichtet. Und Start with a Friend ist bundesweit aktiv. Das heißt, wir haben das Programm in verschiedenen Städten angeguckt. Genauer gesagt in 14 Städten, die in Deutschland verteilt sind.
Was haben Sie denn herausgefunden? Wobei kann ein solches Mentorenprogramm helfen? Also im Namen steckt schon Freundschaften initiieren, aber sicherlich auch noch mehr.
Genau, wir haben uns vor allen Dingen angeguckt, wie wirken diese Mentorenprogramme sich auf die Integration der Geflüchteten aus. Und was wir dort vor allen Dingen finden, ist, dass durch die Mentorenprogramme die Geflüchteten ihre Sprachkenntnisse sehr stark verbessern. Wir finden dort einen Zuwachs durch das Mentorenprogramm, der einem zusätzlichen Aufenthaltsjahr in Deutschland gleicht. Zusätzlich finden wir auch, dass die Geflüchteten durch das Programm sozialer aktiver sind, also häufiger ins Kino gehen, ins Fitnessstudio gehen, essen gehen, einfach sich aus ihrem Haus rausbewegen und am gesellschaftlichen Leben teilnehmen.
Sind denn diese Verbesserungen gerade bei der Sprache tatsächlich auf das Mentorenprogramm zurückzuführen? Sie könnten ja auch zurückzuführen sein auf einen längeren Aufenthalt hier und dadurch eine Verbesserung der Sprache.
Genau, das ist eben ein grundsätzliches Problem, was man in der Programmevaluation hat. Man weiß oft nicht, ist es der Effekt des Programms oder ist es der Effekt der Zeit? Genau für diese Unterscheidung haben wir Geflüchtete verglichen, die an dem Projekt teilnehmen, mit denen, die nicht an dem Projekt teilnehmen. Und so kann man die Effekte der Zeit, also ich lebe einfach länger in Deutschland und spreche daher besser Deutsch, rausrechnen und den wirklichen und wahren Effekt des Mentorenprogramms bestimmen.
Sie sagen, ein Jahr Vorteil bringt das. Wie sieht es bei Arbeit und Bildung aus? Haben Sie da auch Unterschiede zwischen diesen beiden Gruppen erkennen können?
Bei Arbeit und Bildung können wir nach einem Jahr noch keine Unterschiede entdecken. Das heißt, dort gleichen sich die beiden Gruppen, die mit und ohne Mentorinnen noch. Allerdings sind Sprache und soziale Netzwerke und soziale Aktivitäten natürlich Sprungbretter in Bildung und Erwerbstätigkeit. Daher hypothesieren wir, dass es in einem Jahr wahrscheinlich super Effekte auf Bildung und Erwerbstätigkeit geben könnte, dass es einfach noch ein bisschen dauert.
Was Sie festgestellt haben, ist, dass Geflüchtete in dem Fall dieses Programmes, aber auch wahrscheinlich grundsätzlich beim Mentorenprogramm, speziell im Bereich Sprache profitieren. Ob sich das dann später auf die Jobsuche oder Bildungschancen auswirkt, das wird sich noch zeigen. Haben denn auch diejenigen, die als Mentoren und Mentorinnen arbeiten, etwas von dem Austausch? Also ein Geben und Nehmen.
Dafür finden wir tatsächlich Anzeichen. Wir finden Anzeichen dafür, es ist ein Geben und Nehmen. Die Mentoren und Mentorinnen berichten, dass sie Geflüchteten helfen möchten und dass sie erwarten, dass sie das Leben der Geflüchteten besser verstehen. In einer weiteren Befragung dann zum Ende des Tandems hin sehen wir tatsächlich, die Mentoren und Mentorinnen berichten, dass sie Freunde geworden sind mit ihren Tandempartnern und Tandempartnerinnen, dass sie das als gutes Match empfunden hatten und dass sie Spaß an der Beziehung hatten. Zusätzlich sehen wir auch, dass die Mentorinnen, die 4 Monate lang in einem stabilen Tandem mit einem Geflüchteten waren, sich auch in Zukunft direkt und vor Ort, also im direkten Kontakt mit Geflüchteten, weiterhin engagieren möchten. Und das werten wir als sehr positives Zeichen.
Wenn Sie jetzt resümierend auf diese Studie blicken, was wünschen Sie sich, was mitgenommen wird aus den Erfolgen der Mentorenprogramme?
Ich glaube, ein wichtiger Punkt ist erstmal das große Engagement der vielen Freiwilligen zu wertschätzen. Bei Start with a Friend, aber auch bei allen anderen Mentorenprogrammen engagieren sich sehr viele Menschen ehrenamtlich, investieren ihre Zeit und ihr Wissen und ihre Fürsorge, um ein gesellschaftliches Miteinander zu kreieren. Und das finde ich erstmal eine ganz, ganz tolle Botschaft. Zusätzlich sehen wir, dieser freundschaftliche Kontakt wirkt. Er bewirkt etwas Positives, sowohl für die Geflüchteten im Bezug auf ihre Sprache und ihre sozialen Aktivitäten, sowie für die Mentoren, die einen Freund oder eine Freundin finden, sowie Spaß an ihrem Engagement haben. Und ich denke, das ist eine ganz tolle Sache.
Ankommen in Deutschland, Magdalena Krieger vom DIW über Mentorenprogramme, die Geflüchteten dabei helfen können, hierzulande Fuß zu fassen. Und dann geht es weiter mit einer Berufsausbildung oder mit einer Weiterbildung. Viele nach Deutschland Geflüchtete haben bereits einen akademischen Abschluss in ihrem Heimatland gemacht, verfügen oft über mehrjährige Berufserfahrung, doch die Anerkennung der Abschlüsse verläuft eher schleppend und ist oft auch schwierig. Gleichzeitig herrscht in Deutschland gerade im MINT-Bereich, also Mathe, Technik, Naturwissenschaften, Informatik, ein eklatanter Fachkräftemangel. Seit diesem Wintersemester gibt es für geflüchtete Akademikerinnen und Akademiker ein besonderes Bildungsprojekt. Profi in MINT heißt es. Regina Steffens hat sich die Qualifizierungsmaßnahme an der Universität Bayreuth näher angeschaut und mit Teilnehmern gesprochen.
Endlich einen Job. Das wünscht sich Abdulrahman Al-Kabani schon lange.
Also ich bin schon seit fast 5 Jahren hier in Deutschland. Ich habe noch nicht gearbeitet, sondern nur ein Praktikum beim Fraunhofer-Institut hier in Bayreuth habe ich gemacht.
Das 3-monatige Praktikum beim Fraunhofer-Institut war bisher das einzige Mal, dass der studierte Elektronikingenieur hier in seinem Berufsfeld gearbeitet hat. Der 29-Jährige ist 2015 vor dem Krieg in Syrien nach Deutschland geflüchtet.
Ich hatte viele Probleme, zuerst mit dem deutschen Sprache. Also ich musste mehr Deutschsprache lernen. Deswegen hat das ein bisschen lange gedauert, um eine Arbeitsstelle zu finden. Aber zurzeit habe ich alles möglich gemacht mit dem Sprache. Ich will eigentlich im IT-Bereich arbeiten und ich versuche mich überall zu bewerben.
In Syrien hat Al-Kabani auch noch einen zusätzlichen Bachelor im IT-Bereich begonnen. Nur einen Abschluss konnte er nicht mehr machen. Anerkannt ist in Deutschland nur sein erster Bachelor. Über das Jobcenter ist Al-Kabani nun im Profi in MINT-Kurs der Universität Bayreuth gelandet. Hier fördert die Universität Bayreuth gemeinsam mit dem Deutschen Akademischen Austauschdienst gezielt Geflüchtete mit einem akademischen Hochschulabschluss. Der Kurs in Technik und Management soll diesen Akademikern vor allem helfen, einen Job zu finden, der zu ihrer Qualifikation passt. Zur Teilnahme müssen Sie das Deutschsprachniveau B2 vorlegen und einen Hochschulabschluss in einem MINT-Fach, also in Mathematik, Informatik, Naturwissenschaft oder Technik.
Wir haben Teilnehmende aus dem Ingenieurfachbereich, also zum Beispiel Elektroingenieurwesen, aber auch Bauingenieurwesen. Es gibt aber auch andere Teilnehmende, die ihren Abschluss in Physik oder Chemie gemacht haben. Wichtig ist dabei nur, dass sie eben ihren Abschluss außerhalb von Deutschland gemacht haben, also in ihrem Heimatland.
Annika Rüger von der Uni Bayreuth betreut den Weiterbildungskurs, bei dem gerade erst 9 Geflüchtete, darunter 2 Frauen, mitmachen. Die Teilnehmenden kommen aus dem Irak, Iran und Syrien. Der einsemestrige Kurs ist eine Mischung aus verschiedenen Einheiten. Geflüchtete frischen ihre Fachkenntnisse auf, bekommen ein individuelles Jobcoaching und treten über ein Mentorenprogramm in Kontakt zu möglichen Arbeitgebern, Außerdem lernen sie, wie der deutsche Arbeitsmarkt an sich funktioniert.
Die Inhalte des wirtschaftswissenschaftlichen Grundlagenbereichs werden dabei neu erlernt. Das heißt, die meisten Teilnehmerinnen und Teilnehmer besitzen hier noch keine Vorkenntnisse. Da werden wirklich nur die Basics vermittelt, und zwar aus den Bereichen Buchführung, Kostenrechnung, allgemeine Betriebswirtschaftslehre und Volkswirtschaftslehre.
Abdulrahman Al-Kabani besucht den Kurs vor allem wegen des Fachsprachkurses. Die erste Einheit seit dem Beginn Anfang November. Ob ihm der Kurs wirklich helfen wird, einen Job zu finden, kann er jetzt noch nicht sagen. Besteht er die Abschlussprüfung der Weiterqualifizierung, erhält er ein Zertifikat. Gerade das, sagt Thorsten Parchen vom International Office der Uni Bayreuth, sei wichtig für Geflüchtete. Denn oft hätten sie Probleme mit der Anrechnung und der Vergleichbarkeit ihrer Abschlüsse.
Es gibt diverse Anrechnungsstellen, aber der Arbeitsmarkt hier ist sozusagen immer noch so eingestellt, dass man den deutschen Abschlüssen sehr viel Vertrauen natürlich entgegenbringt. Und bei den internationalen Abschlüssen möchte man immer Äquivalenzen sehen, um die einordnen zu können. Bei großen Firmen hat man vielleicht mehr Erfahrung damit, aber je kleiner der Arbeitgeber wird, desto komplizierter und desto versperrter ist der Weg dahin.
Die Uni will mit diesem Kurs geflüchtete Akademiker und Mittelständler aus der Region Oberfranken zusammenbringen. Denn gerade im MINT-Bereich herrscht hier, wie auch in vielen anderen Landregionen Deutschlands, erheblicher Fachkräftemangel. Im Raum Oberfranken sind zwar viele Industrieunternehmen wie Automobilzulieferer oder Ausstatter ansässig, Akademikerinnen und Akademiker aus dem Ausland wissen davon aber oft nichts.
Die können sich schwer vorstellen, auch aus den Erfahrungen natürlich aus ihrer Heimat. Also da gibt es ja in vielen Ländern eher so den Drang in die urbanen Regionen hinein, an die Landflucht. Die können sich schwer vorstellen, dass in einer kleinen Stadt wie Bayreuth und in der Umgebung Arbeitsmöglichkeiten im Kontext von Fachkräftepotenzial für sie vorhanden ist. Und deswegen kommen viele gar nicht auf die Idee von sich zu sagen, ich suche meine Chance hier vor Ort.
Die Uni Bayreuth möchte im Sommersemester einen zweiten Durchlauf dieses Pilotkurses starten und das Konzept auf weitere Studienbereiche ausweiten. Sofern der Kurs den Menschen wie Abdulrahman Al-Kabani weiterbringt, endlich einen Job zu finden.
Großbritannien und die EU. Nicht nur der Ärmelkanal trennt die Briten von Kontinentaleuropa, auch der Brexit scheint Fliehkräfte zu verstärken und das durchaus im doppelten Sinne.
Campus und Karriere. International.
Bis zur letzten Sekunde pokert Boris Johnson im Brexit-Deal. Das Nachsehen haben vor allem die Briten selber. Die Ausbreitung der mutierten Corona-Variante kommt jetzt noch einmal hinzu. Die britische Regierung hat darüber entschieden, dass die Beschränkungen zu Corona verschärft werden müssen. Und der britische Gesundheitsdienst bittet dringend um einen Brexit-Aufschub um mindestens einen Monat, damit sich der Dienst auf die Bekämpfung der Pandemie konzentrieren kann, ohne die zu erwartenden No-Deal-Brexit-Engpässe. Der Brexit wird vieles verändern. Was er für Studierende und Forscher bedeutet, hat Imke Köhler zusammengetragen.
Auslandserfahrung macht sich in jedem Lebenslauf gut. Sie hilft, den eigenen Horizont zu erweitern und ist für viele junge Menschen eine wertvolle Erfahrung. Amelie Bauer macht diese Erfahrung gerade. Die Münchnerin studiert Jura am UCL, dem University College London. Sie sieht ihren Auslandsaufenthalt sehr positiv.
Ich finde vor allem, man wird einfach ganz anders selbstständig, wenn man in einem anderen Land und in einer anderen Kultur ist und man weiß, dass man, wenn man was nicht versteht oder sich gerade unwohl fühlt, leider nicht seine Mutter anrufen kann, um einen abzuholen, sondern da so ein bisschen durch muss. Ich glaube, dadurch wird man viel selbstständiger und dann nimmt man auch eine neue Kultur ganz anders wahr, weil man einfach wirklich Teil davon wird und nicht nur zu Besuch ist.
Ein Studium in Großbritannien von bis zu 12 Monaten hat vielen Studenten bisher das Erasmus-Programm ermöglicht. Die Frage ist aber, ob sich Großbritannien künftig noch an diesem Programm beteiligen wird. Dr. Uta Steiger, die geschäftsführende Direktorin des European Institute am University College London, wäre nicht erstaunt, wenn sich die britische Regierung dagegen entscheidet.
Es stand immer zur Debatte, ob es mit Erasmus weitergehen würde. Die britische Regierung hatte sich nicht besonders interessiert gezeigt, da sehr viel Kapital darauf zu verwenden.
Für EU-Studenten ist das Programm ein echter Gewinn, denn in Großbritannien müssen, anders als in Deutschland, Studiengebühren gezahlt werden. Erasmus-Studenten werden diese Gebühren erlassen. Für die britischen Universitäten sei das Programm dagegen nicht so vorteilhaft, sagt Uta Steiger, weil ein Studienplatz mehr koste, als finanziell vom Programm abgedeckt werde. Abgesehen davon gibt es ein großes Ungleichgewicht bei den Studentenzahlen. In der Vergangenheit sind mit Erasmus pro Jahr fast doppelt so viele Studenten aus der EU und dem europäischen Wirtschaftsraum ins Vereinigte Königreich gekommen, wie britische Studenten ins europäische Ausland gegangen sind. Das könnten Gründe für die britische Regierung sein, aus dem Erasmus-Programm auszusteigen und ein eigenes Programm aufzulegen. Dr. Steiger.
Also eine Möglichkeit eines eigens aufgelegten Erasmus-Programms wäre, dass man das Gleichgewicht stärker regulieren könnte, was ein Antreffen und herausgehende Studenten betrifft. Aber wir gehen auch davon aus, dass hier wahrscheinlich sehr viel Interesse besteht, Länder einzubeziehen, die keine Programmländer von Erasmus sind. Also zum Beispiel Singapur, die Vereinigten Staaten, Australien und so weiter.
Offen ist aber nicht nur, ob sich Großbritannien künftig noch am Erasmus-Programm beteiligt, sondern auch, ob es noch bei Horizon dabei sein wird, dem milliardenschweren Forschungs- und Innovationsprogramm der EU. Die Bedeutung von Horizon könnte für das University College London kaum größer sein, macht Uta Steiger deutlich.
UCL ist extrem erfolgreich gewesen in den Horizon-Programmen. Der Erfolg ist hauptsächlich auch ein wissenschaftlicher Erfolg. Die Tatsache, dass man Forschungsprogramme, Projekte, Initiativen geleitet hat, denn wir haben sehr, sehr viele geleitet mit den besten Institutionen am Rest der EU und damit einfach Forschung vorangetrieben hat.
Was nicht zuletzt auch dem Ruf der Uni geholfen hat, die zu den angesehensten der Welt gehört. Zudem konnte das UCL Fördergelder aus dem Horizon-Programm beziehen. Das könnte bald aber der Vergangenheit angehören. Wie schwerwiegend die Brexit-Konsequenzen wirklich sein werden, ist immer noch unklar. Aber spüren kann man den Brexit jetzt schon, sagt Studentin Amelie.
Da hat man schon das Gefühl, dass Großbritannien so ein bisschen von der EU wegrückt und dass man dann dem Kontinent schon nicht mehr so nahe ist, wie man noch vor einem Jahr das Gefühl hatte.
Der Brexit ist das eine und die Corona-Mutation das andere, die jetzt noch hinzukommt. Telefonisch sind wir nun verbunden mit der Studentin Lucia Nafziger, die im Norden von England an der University of York studiert, eine öffentliche Campus-Universität in der historischen Stadt York. Derzeit ist sie aber nicht in England, sondern in Deutschland, wo wir sie erreichen. Frau Nafziger, geht es Ihnen auch so wie der Studierenden, die wir eben gehört haben? Ist der Kontinent schon in diesem Jahr so weit weggerückt von England?
Zuvor ging es immer ganz einfach, dass ich konnte ins Flugzeug steigen und war in 1,5 Stunden in York. Und jetzt war es öfter so, dass ich in England saß und jetzt hier und nicht ganz weiß, wann ich wieder zurück kann. Vom Brexit habe ich bisher noch nicht besonders viel gemerkt. Ich beende meinen Bachelor diesen Sommer und bis dahin kann ich dort einfach bleiben und weiter studieren. Aber für den Master ist es jetzt auf jeden Fall eine Überlegung, ob ich den wirklich auch in England machen möchte.
Sie studieren aber, wie Sie mir erzählt haben, nicht im Erasmus-Programm, sondern privat in England.
Genau, ich mache dort den Bachelor in Politik, Wirtschaft und Philosophie.
Jetzt sind Sie Anfang Dezember nach Deutschland gekommen, um Weihnachten zu feiern. Wie lange war der Aufenthalt ursprünglich geplant? Das wird sich jetzt ja möglicherweise ändern.
Genau, also eigentlich wollte ich einfach die Weihnachtsferien hier verbringen. Ich bin genau Anfang Dezember hierher gekommen und wollte dann auch Anfang Januar wieder zurückfliegen, denn Mitte Januar schreibe ich Klausuren und auch wenn das ganze Studium eigentlich jetzt online verläuft, finde ich es immer ganz schön, in die Bibliothek zu gehen und dort zu lernen. Und auch dadurch, dass mein Studium sehr auf Aufsätzen basiert, brauche ich eigentlich einfach die Also habe ich hier nicht den gleichen Zugang zu Büchern. Auch wenn die Uni wirklich ihr Bestes tut, fast alles, also auch die Bücher online zu verlegen und es gibt einen Service, dass sie Bücher zuschicken. Aber es ist einfach nicht genau das Gleiche.
Was für Prüfungen wären geplant fürs neue Jahr?
Also in den meisten Fällen muss ich einen Aufsatz jetzt abschicken, aber ich habe eine Prüfung im Januar und die Hauptprüfungen sind dann nächsten Sommer. Und die Prüfung im Januar, da wurde schon frühzeitig gesagt, dass sie online ablaufen soll. Dadurch, dass York sehr international ist, also wir haben viele Studenten, die auch aus Asien kommen oder aus Amerika. Dadurch gibt es Open Book 24-Stunden-Klausuren, damit niemand benachteiligt ist, egal wo man sich gerade auf der Welt befindet.
Das heißt, Sie haben schon ein bisschen Erfahrung mit den Online-Klausuren. Sind die gut gelaufen im letzten Term?
Ja, an sich hat das wirklich alles sehr gut geklappt. Also Aufsätze online zu schreiben, war gar kein Problem dann mit dem 24-Stunden-Format. Mir persönlich ist das Format, dass man wirklich im Klausurraum sitzt, deutlich lieber, einfach weil es einen Schluss gibt. Und 24 Stunden zur Verfügung zu haben, bedeutet dann wirklich eine sehr lange Nacht.
Aber Sie haben festgestellt, es geht. Das wird möglicherweise im kommenden Jahr notwendig sein, dass Sie von Deutschland aus weiter studieren. Ist es für Sie gut machbar?
Also es ist auf jeden Fall machbar. Ich finde es schwieriger, hier zu Hause mich zurückzuziehen und mich hinzusetzen und einige Stunden zu lernen. Also wie gesagt, ich vermisse wirklich die Bibliothek zu haben und ich vermisse es, mit meinen Mitstudenten zu Vorlesungen zu gehen. Die Seminare sind nicht ganz die gleiche Qualität online. Also die Seminare in Philosophie und Politik besonders bauen darauf auf, dass gute Diskussionen entstehen und ja, die kommen einfach nicht gleich online zustande.
Ja, das ist, was viele bemerken, wahrscheinlich auch im Arbeitsleben, dass Diskussion, Kreativität gemeinsam besser funktioniert, wenn man sich sieht und im gleichen Raum sitzt. Haben Sie zwischenzeitlich Kontakt zu Ihrer Universität? Also informiert die University of York die Studierenden? Hält sie sie auf dem Laufenden, wie es weitergehen soll im nächsten Jahr?
Also wir bekommen immer lange E-Mails, wo aber letzten Endes drin steht, dass sie einfach selber die Situation noch nicht gut einschätzen können. Aber es steht fest, dass die ersten Wochen auf jeden Fall, wenn das neue Semester im Januar beginnt, online verlaufen werden.
Das heißt, Sie bleiben auch auf jeden Fall im Januar erstmal in Deutschland?
Genau.
Wie feiern Sie jetzt morgen mit Ihrer Familie in diesem Jahr Weihnachten?
Also wir werden einfach im kleinen Kreise feiern mit der Oma, die nebenan wohnt. Ursprünglich sollte eigentlich mein Freund aus England auch noch mit dazukommen, aber das hatten wir schon früh abgesagt, weil wir auch mit der Oma feiern wollen. Und jetzt hätte das eh nicht mehr geklappt oder deswegen werden wir im kleinen Kreise gemeinsam essen.
Lucia Nafziger, Ihnen und Ihrer Familie, aber natürlich auch Ihrem Freund und Ihren Freundinnen in England, mit denen Sie sicherlich telefonieren oder online in Kontakt sein werden, wünsche ich ein schönes Weihnachtsfest.
Dankeschön, das wünsche ich Ihnen auch.
Weihnachten in diesem Jahr bei vielen anders als geplant, vielleicht auch mit weniger Konsum und Feiertagsstress, was ja sein Gutes hätte. Die mehr als 10 Millionen Schülerinnen und Schüler in Deutschland, die haben derzeit keinen Schulstress, weil Weihnachtsferien, was in früheren Jahren sehnlichst herbeigewünscht wurde, in diesem aber nach so viel Unterrichtsausfall vielen gar nicht mehr so schmeckt. Endlich wieder Schule ist einer der Weihnachtswünsche. Wie es im neuen Jahr weitergeht, das hängt ganz wesentlich auch davon ab, wie sich die Infektionszahlen über Weihnachten und Neujahr entwickeln werden. Der Deutsche Lehrerverband sieht den regulären Präsenzunterricht ab dem 11. Januar noch nicht, wie Präsident Meidinger heute betonte. Das war Campus und Karriere mit Thekla Jahn.